Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Das war's.
Das war Antonia Kühn mit einigen Passagen aus ihrer Graphic Novel Lichtung beim Berliner Verlag Reprodukt erschienen. Wir sind hier in der Halle am Gemeinschaftsstand für Comics und Graphic Novels E203 zu finden und auch in Halle 2 mit unseren Kindercomics. Und wer noch ein bisschen mehr über das Buch erfahren will, kann auch heute noch um 18 Uhr, also jetzt gleich, ins Tapetenwerk kommen. Hier sind einige Flyer für Interessierte. Danke.
Willst du das Mikro?
Ja.
Ich stelle das Buch nochmal.
Ja,
sehr gut. Nochmal,
sichtbar.
Ja. Nämlich, das ist aber deine. Bist du bereit? Soll ich anfangen?
Ja, guten Tag. Meine Damen und Herren, Patricia Pawelitz ist mein Name vom Punktum Bücher Verlag aus Hamburg. Und ich möchte Ihnen gerne vorstellen unsere Autorin Silke Stamm mit ihrem Debüt Besser wird es nicht. Gleich wird sie einen Auszug lesen daraus. Ich sage noch mal etwas zur Autorin ganz kurz. Silke Stamm, 1968 geboren im Schwarzwald. Sie studierte Physik und Mathematik und unterrichtet als Lehrerin, ist unter anderem Mitglied im Forum Freier Autoren in Hamburg. Und für das Manuskript von Besser wird es nicht wurde sie ausgezeichnet mit dem Literaturförderpreis der Stadt Hamburg. Und wir vom Verlag, wir sind ja auch noch ein recht junger Verlag, 3 Jahre alt, als wir das Manuskript bekommen haben, manchmal streiten wir darüber, meine Partnerin und ich, in diesem Fall waren wir uns beide sofort einig, dass wir es wollten, waren begeistert von den meisterhaften Einsatzkompositionen von Silke Stamm. Und da möchte ich ganz gerne auch noch ganz kurz erzählen oder zitieren auch gleich. Eine Geschichte im Januar ist Silke Stamm, ich glaube, von vom Schwarzwald auch nach Hamburg im Zug gefahren, was ist richtig, und hat ganz viele SMS und ganz viele Gratulationen bekommen und wusste erstmal gar nicht wofür. Sie hatte nämlich nicht Zeitung gelesen, wie wir auch an diesem Wochenende erst nicht. Und zwar war es so, dass wir ein Pflichtexemplar in Hamburg an der Unibibliothek abgegeben haben, wie man das eben muss, und der Kritiker Willi Winkler von der Süddeutschen, in diesem Fall wie der Zufall es so wollte, ist an dem Buch vorbeigegangen, hat es in die Hand genommen und konnte nicht mehr aufhören zu lesen und hat dann einen Platz im Feuilleton sich dafür erkämpft und eine wunderbare Kritik geschrieben darüber. Ich muss jetzt mal einen Satz daraus zitieren oder zwei. Romane schreiben kann jeder. Die vollfett ausgewalzte Familiengeschichte aus dem Buddenbrooks Mesozän zum Beispiel. Aber das macht Silke Stamm nicht, sondern sie schreibt lieber ein leichtes Buch, voll mit Miniaturen, alle selbstverständlich dem Leben abgerungen. Ja, selbstverständlich dem Leben abgerungen. Wie das klingt, wie sich das anfühlt, wie sich das anhört, das zeigt Ihnen jetzt die Autorin.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich, hier zu sein. Ich freue mich, Ihnen jetzt aus meinem Buch vorlesen zu dürfen. Es wurde ja gerade schon gesagt, es ist kein Roman, es sind 98 Episoden. Jede kann für sich stehen. Zusammen aber erzählen sie ein halbes Leben, von der Kindheit bis ins Alter ungefähr 40. Und ich fange jetzt am Anfang an. 1. An einem sehr heißen Urlaubstag mit den beiden jüngeren Brüdern und dem Vater im Kanu den trägen Inn flussabwärts zu treiben, während die Mutter die Verwandtschaft in Bad Tölz besucht. Sich gegenseitig nass zu spritzen, bis der Jüngste sich zum Wasserschöpfen auf den Bootsrand setzt, hineinfällt und mit einem Jauchzen untergeht. Vom anderen Ufer Rufe und Gelächter der Badenden zu hören, das auch nach 3 und auch nach 5 Minuten nicht endet, in denen nur der Vater wieder auftaucht, prustet und erneut abtaucht. Mit einem Bruder und dem Vater zur Mutter zurückzukehren, die von da an nicht mehr spricht. Ist das gut mit der Lautstärke? 2. Nachts mit einer Freundin zum dunklen Fluss hinunterzuklettern, sich anzugrinsen, auszuziehen und ins kalte Wasser zu laufen. Stehen zu bleiben, die Zehen eingekrallt, die Wellen an den Schenkeln, bis die Freundin ruft und spritzt, ihren Körper weiter draußen hell leuchten zu sehen, hineinzuspringen und durch Schwarz zu tauchen, hochzukommen, aufzuspringen, sich zu schütteln, während auch ihr die Tropfen aus den Haaren fliegen, sie mit 2 Zügen zu erreichen, dann nebeneinander herzukraulen, schneller zu werden und zu spüren, dass sie mithält, quer zur Strömung noch weiter hinaus zu schwimmen, bis es eng wird in der Brust, schnell zurück zum blassen Ufer, raus und rennen, bis es nicht mehr wehtut, rufen, hüpfen, sich umarmen, ihr das Handtuch zuerst zu reichen und dann schweigend nebeneinander im kalten Sand zu liegen, in den schwarzen Himmel hochzuschauen und ihr beim Atmen zuzuhören. 3. Am ersten Schultag nach den Sommerferien morgens vor der Garderobe zu sitzen und die Schuhe zu binden. Vom Treppenhaus her die schnellen Schritte der Nachbarin zu hören, die auf dem Weg zur Arbeit und vielleicht erleichtert ist, einer Begegnung im Hausflur zu entgehen, bei der sie wieder unsicher wäre, welchen Gesichtsausdruck sie tragen soll. Jedenfalls seit dem Unfall, wenn die Nachbarin es vermeiden konnte, von ihr nicht mehr angeschaut worden zu sein. Vier. Im Frühling eigentlich gar nicht mehr so oft mit den Brüdern zusammen gespielt zu haben, aber an einem Abend auf die Idee, mit dem Buch der Rekorde gekommen zu sein. Den Roller die Straße hinuntergelenkt zu haben, während der mittlere Bruder sich von hinten festhielt und der Kleine vorne auf dem Trittbrett kauerte und vor Angst und Vergnügen schrie. Sich mit aller Kraft vom Asphalt abgestoßen zu haben, bis der Lenker querschlug, ohne dass der kleine Bruder noch abspringen konnte. Sich zu ihm auf den Asphalt gekniet und mit dem Ärmel Blut von seinem Ellenbogen und Knien abgewischt zu haben und ihn dann, als er noch immer heulte, an der Schulter gerüttelt zu haben und sich auch an die eigenen Worte zu erinnern. Mensch, jetzt steh aber mal wieder auf. Ja, es gibt Sprünge zwischen den Episoden. Die Sprünge sind mal klein, mal groß, manchmal auch gar nicht vorhanden. Deswegen sind die Einstiege in die Episoden jeweils wichtig. Die sind auch im Buch fett gesetzt, immer. Das Fettgesetzte kann ich nicht ganz so fett lesen, kann aber jetzt nur den Tipp geben, eben bei den Einstiegen gut aufzupassen, damit ihr wisst, wo wir jetzt sind. Und wir machen bei der nächsten Episode nicht nur einen Zeit-, sondern auch einen Ortssprung. 10. Auf einem Frachtschiff mitzureisen, in einer kleinen Kabine auf dem vierten Deck. Ein Deck unter dem der Offiziere und 2 über den Matrosen. Oft mit auf der Brücke zu stehen, auf das graue Meer zu schauen, die Leere des Himmels zu genießen und die klaren Regeln an Bord, wo sogar die geltende Uhrzeit täglich neu durch den Kapitän festgelegt wird. Den Offizieren, von denen die meisten gerne reden und gerne die Geräte erklären, Fragen zu stellen, zum Beispiel zu erfahren, warum es bei einem Schiff Le Douze France heißen muss. Auch die Ferngläser mitzubenutzen und verschiedene Nachschlagewerke. Nachts zumeist den dritten Offizier beim Dienst anzutreffen, der der einzige Rumäne auf der Brücke ist, eine warme Stimme hat und nicht nur Fragen beantwortet, sondern selbst auch viele stellt. Die Gespräche auf Französisch zu genießen, weil sich die Schwierigkeiten auf unbekannte Wörter beschränken und was gesagt wird, nicht so wichtig ist. Jeweils beim Essen den anderen Gästen zu begegnen und von einem, dem dichte goldene Haare auf den kurzen Armen wachsen, der Trinksprüche erfindet, die auf seine eigenen Kosten gehen und der ebenfalls alleine reist, später, bevor er dann in der Karibik von Bord geht und nach einem langen Abend an der Reling und Gesprächen über Sterne und Engel noch einen 7 Seiten langen Brief überreicht zu bekommen, kompliziert in Handschrift und Wortwahl, indem er sich beschwert, dass er den Rum auf den Antillen nun alleine trinken muss und den Brief ganz durchzulesen fürs Vokabular. 11. Von einer Freundin am Telefon gefragt zu werden, was soll ich denn jetzt tun? Ich bin schwanger und er gibt mir dafür auch noch die Schuld. 8 Stunden hatte ich das Diaphragma drin, aber dann habe ich es vor Schmerzen nicht mehr ausgehalten, wegen der Blasenentzündung. Und er sagt nur, er will es nicht. Und wenn ich es kriegen will, dann ist er weg. Zu sagen und sie am Abend nach dem Modul, das sie verpasst hat, mit einer Flasche Rotwein zu besuchen, den sie nicht mittrinkt. Über ihn zu erfahren, dass er die Tochter, die er bereits habe, immer nur sehen könne, wenn es deren Mutter gerade einmal passe und wie dann alles ums Kind kreise und sich keiner wohlfühle an solchen Tagen, auch das Mädchen nicht, das eine verwöhnte Göre sei und dass sie es so ganz bestimmt nicht haben möchte, obwohl sie eigentlich ein Kind wolle und das mit der Ausbildung sei ihr egal. Ihr weiter zuzuhören, bis der Abend vorbei ist. Ratlos zu sein, weil es bisher immer ganz andere Leute waren, die Kinder hatten oder bekamen. Beim nächsten Treffen zu bemerken, dass sie wieder raucht und erst Monate später vorgeworfen zu bekommen, geschwiegen zu haben, wie alle anderen, und sie alleine gelassen zu haben mit der Entscheidung, ohne dass auch nur einer klar ausgesprochen hätte, tu es nicht. Auf dem französischen Frachtschiff jeden Tag 2-mal den kleinen Swimmingpool am Heck des Schiffes aufzusuchen, in dem Meerwasser schlingert, abends weniger als morgens, jeweils eine Länge, also 5 Züge Kraul, ohne zu atmen, durchzuschwimmen, dann zu wenden, wieder 5 Züge, immer hin und her, und auf dem Weg zurück zur Kabine, nass und schwindelig und zitternd, vorbei an den Matrosen zu gehen, die in blauen Overalls die Wände streichen oder mit Schraubenschlüsseln an Winschen hantieren. Oft sind es Rumänen, die nicht sprechen, die nur schauen oder höchstens nicken und die auch nie schwimmen, denen aber in der halben Stunde vor dem Essen, wenn sie in T-Shirts und mit Schlägern in der Hand den Tischtennisraum betreten und in ihrer Sprache lachen, jeder Platz macht an der Platte, wo sie nicht zu schlagen sind, allerhöchstens von dem Meteorologen, der oben auf der Brücke arbeitet und mit den Offizieren isst. beim Tauchen im Pool jeden Tag eine Länge dran zu hängen. 7, 8, 9, dann 10, dann 11, danach nackt und unentschlossen vorm Schrank zu stehen und sich zu fragen, ob das blaue Kleid eine gute Wahl ist für das Barbecue an Deck, an dem auch die Matrosen teilnehmen werden, die sonst getrennt in ihrer eigenen Kantine essen. Schließlich im Kleid und mit dem zweiten Aperitif in der Abendsonne bei den jungen Offizieren zu stehen, die ihre Uniform tragen oder zumindest ein weißes Hemd, auch vom Kapitän die Hand geschüttelt zu bekommen, während die Matrosen an den Aufbauten entlang einen großen Halbkreis bilden und in knappen Sätzen auf Rumänisch kommentieren und erst an einem anderen Tag zwischen den Containern beim Ausschauhalten nach Delfinen einem der rumänischen Matrosen noch einmal zu begegnen, der zu nah herantritt, seine Hand zu weit ausstreckt und auf Französisch sagt: »Ich weiß jetzt, wo du schläfst.« Danach immer das aufgeklappte Taschenmesser auf dem Nachttisch liegen zu lassen, statt der engen Innentreppe nur noch die Außentreppe zu benutzen, dem dritten Offizier von der Begegnung mit seinem Landsmann zu erzählen und dessen Entgegnung anzuhören. Ihm sei nun allerdings nicht klar, welcher der Matrosen das gewesen sein soll. 15. Auf dem Frachtschiff, dem dritten Offizier und Jean-Luc, dem Meteorologen, Skat beizubringen und von da an oft zu spielen und nur anfangs zu gewinnen. An einem frühen Nachmittag die Azoren zu passieren und, während die Bergrücken sich langsam aus dem Meer erheben, wahrzunehmen, wie die Matrosen und Offiziere sich übers Deck verteilen und telefonieren, weil es hier Empfang gibt und hinterher sehr schweigsam sind, vor allem die Rumänen, die 9 Monate ohne Unterbrechung auf dem Schiff verbringen. Am gleichen Abend vom dritten Offizier, der ausnahmsweise frei hat, in seine Kabine gebeten zu werden, weil er etwas zeigen möchte. Und im schmalen Raum vor dem Computerbildschirm trotz des angebotenen Stuhles stehen zu bleiben, während er sich durch Fotos klickt. Bilder seines kleinen Sohnes, unter Bäumen, auf einer Terrasse, in der Kirche und nur einmal auch das angeschnittene Gesicht seiner Frau mit auf dem Bild zu sehen. Gehen zu wollen, als er den Computer ausmacht, aber noch nicht gehen zu können, weil er noch etwas zu zeigen hat. Ein kleines Pappalbum voller Aufnahmen, auf denen er zu sehen ist, mit verschiedenen, zumeist blonden Frauen, manche unter Palmen, lachend, Kopf an Kopf, in seinem Arm. Ebenfalls für ein Foto gelächelt zu haben, ganz vorn im Bug, auf Höhe der Azoren, zu dritt, die Spielkarten noch in der Hand. Am Telefon einer Freundin beim Schildern ihrer anstrengenden zweiten Geburt zuzuhören, von ihren Aussetzern danach erzählt zu bekommen und davon, dass ihre Eisenwerte ja schon während der ganzen Schwangerschaft im Keller gewesen seien und bis kurz vor dem Termin noch nicht einmal im Schlafzimmer die Vorhangschienen an der Decke hingen, von dem Akt mit dem dicken Bauch und der Bohrmaschine, bei dem ihr schwarz vor Augen geworden sei, und von dem Vater beider Kinder, der zuallererst seine 30 Bücherkisten in die neuen Regale geräumt, davon Rückenschmerzen bekommen habe und dann nur noch auf dem Sofa habe liegen können, der auch, als sie im 8. Monat gewesen sei, den Aufbau der Küche ihr und ihrem Vater überlassen hatte, von den Schrauben, die sie 2-mal im Mund des 2-Jährigen gefunden habe, und dass ihr Mann zwar sehr stolz auf seine beiden Kinder sei, aber seit es ihr so schlecht gehe, wegen der Blutverluste, sei auch er fast immer krank, was jedoch nicht bedeutet, dass er mal früher ins Bett gehe oder was anderes trinke als Bier, sondern dass er halt leider nichts im Haushalt oder für die Kinder machen könne. Und wenn sie nachts schrien, dann müsse er schlafen. Ihrem Bericht immer weiter zuzuhören, den sie so erzählt, als wäre es eine Geschichte, und am Ende zu fragen: Und wie geht es weiter? Schwanger zu sein von einem Mann, der schon ein Kind hat, das 5 Jahre alt ist, und der ganz deutlich sagt, dass er nicht anders könne, als bei diesem Kind zu bleiben und damit eben auch bei dessen Mutter, obwohl er sie, wie er sagt, schon lange nicht mehr liebe. nicht weiter zu wissen, selbst immer die Tochter gewesen zu sein, auf die die eigenen Eltern stolz gewesen waren, die mit auf jeden Berg stieg, sich nichts aus Schmuck und Jungs und Schminken machte, die sich vieles zutraute und genau wusste, wohin sie wollte in puncto Beruf und die trotzdem noch immer gerne mit zum Campen fuhr. Die Eltern nun um Rat zu fragen und die Antwort zu erhalten, wenn du allein ein Kind bekommst, verbaust du dir die besten Chancen. 19. Auf dem Frachtschiff beim Ringtennis immer im Doppel mit Jean-Luc, der von allen am besten spielt, auf dem Feld zu stehen, immer knapper zu verlieren und auf der Reise insgesamt 3 Ringe im Atlantik zu versenken. Ihn, der jeden Morgen und jeden Abend einen Wetterballon in den Himmel steigen lässt und dann Patiencen gegen den Computer legt, während seine Messdaten erscheinen, dort an den bunten Displays nachts ziemlich oft zu besuchen. Später mit ihm in dem kleinen Auto, das er organisiert hat, über die Antillen zu fahren, zum Baden, Tauchen oder zu einem der einheimischen Restaurants. Manchmal auch die Praktikanten mitzunehmen, jedoch nie die Offiziere, die jetzt an Bord zu tun haben. Und dann neben ihm, der auch den anderen Passagieren alles, was sie wissen wollen, gern erklärt, im Sand zu liegen, zu warten und die Sonne auf der Haut zu spüren. Beim Auslaufen mit ihm ganz oben auf dem kleinen Balkon neben der Brücke zu den Sternen, beim Auslaufen mit ihm ganz oben auf dem kleinen Balkon neben der Brücke unter den Sternen zu stehen und auf die Lichtersäume der verschwindenden Inseln zu blicken und am Ende fast an jedem Abend mit ihm in seiner Kabine rumzutrinken, ihm gegenüber zu sitzen, zu reden, zu erfahren, wo seine Freundin wohnt, die Beine auf die Sessellehne zu legen und zu sagen, du musst schon sagen, wenn ich gehen soll, und zuzuhören, schläfrig zu werden und sitzen zu bleiben, bis er aufstehen wird, vielleicht um 3 oder um 4 zur Tür gehen und rufen wird, Allez, Oli. Ja, ich möchte mal zwischendurch kurz was zum Untertitel sagen. Der Untertitel heißt 98 Arten, eine Antwort zu erhalten. Der ist hier im Programm nicht mit aufgeführt. Das ist vielleicht auch ganz gut, weil er fast, also in der Hälfte aller Pressetexte falsch zitiert wird. Er ist ja auch ein bisschen sperrig. Er ist mir trotzdem sehr wichtig, weil ich ihn als eine Art Leseanweisung verstehe. Also es geht in diesen 98 Episoden um Antworten und damit natürlich auch um die zugehörigen Fragen. Die Antworten werden oft nicht explizit gegeben und auch die Fragen werden nicht immer gestellt. Aber ja gut, es sind jeweils natürlich auch nicht gegebene Antworten sind Antworten. Ja, jetzt in der Passage, die ich jetzt noch vorlese, ist meine Lieblingsgeschichte mit drin. Jedenfalls die ich fast am liebsten vorlese. Warum, weiß ich nicht genau, wahrscheinlich, aber weil sie von einem kleinen Kind handelt und weil das kleine Kind manches besser weiß als viele Erwachsenen. 23. An die Telefonnummer der Freundin eines Mannes zu gelangen, den man sehr mag, aber nicht kriegen kann oder zumindest nur ganz selten und dann auch nur für ein paar Stunden. Einmal von ihm erklärt bekommen zu haben, also okay, ein bisschen bin ich schon in dich verliebt, aber sie liebe ich. Nun jedoch vorübergehend sein altes Mobiltelefon zu erhalten, weil das eigene kaputt ist, sich darüber zu freuen und die Leihgabe als Zeichen seiner Verbundenheit zu deuten. Mit am Tisch zu sitzen, als er beim Tausch der SIM-Karten schnell noch überprüft, ob alle persönlichen Daten gelöscht sind. Später allerdings, als er gegangen ist, um mit seiner Freundin in den Urlaub zu fahren, beim Herumspielen an dem Gerät festzustellen, dass doch noch einige Nachrichten gespeichert sind. Liebster Luke zu lesen, ich liebe dich. 1000 Küsse, dein Fisch. Und dabei bis auf ihre Nummer natürlich nichts Neues zu erfahren, aber trotzdem sowohl den Text als auch die Zahlen auf einen Zettel abzuschreiben, als sei sie die Geliebte und man selbst bräuchte Beweise. 24. als kleines Mädchen, vielleicht mit 5 oder mit 7, von der zukünftigen des Onkels gebeten worden zu sein, bei deren Hochzeit Blumen zu streuen, sich jedoch geweigert zu haben. Aber du wärst bestimmt ein süßes Blumenmädchen, von dir umschmeichelt worden zu sein. Und du bekommst dann auch ein ganz besonderes Kleid, weiß, mit Rüschen, fast so wie meins. Von der Mutter erklärt bekommen zu haben, es ist nicht schwer, du musst gar nicht viel machen, nur die Blumen aus deinem Körbchen streuen und du darfst ganz vorne laufen. Aber bei der Weigerung geblieben zu sein, auch noch nach Wochen. Bei der Trauung dann zugeschaut zu haben, wie 2 andere, größere Mädchen den Mittelgang zwischen den dunklen Kirchenbänken entlang in Richtung Ausgang gingen, von denen die eine, wie die Tante später bedauernd sagte, schon ganz schön weit entwickelt war, wie sie rosa und rote Blüten streuten, auf die die Brautleute dann traten, bevor sie draußen durch ein Spalier von Kameraden des Onkels schritten, die Uniformen und Degen trugen, diese weit in den Himmel reckten, über dem Brautpaar kreuzten und dabei etwas riefen, während jemand Reis warf, die Mädchen weiter ihre Blüten streuten und die eigene Mutter da draußen in der Sonne ins Geläut der Glocken flüsterte. Das hättest jetzt auch du sein können. Wäre das nicht schön gewesen? Sich ein paar Wochen später von der frisch angeheirateten Tante beim Zeigen ihrer Hochzeitsbilder noch ein paar stichelnde Bemerkungen angehört zu haben, aber nicht reagiert, und nach wie vor auch nichts bereut zu haben und sich heute manchmal um diese Gewissheit von damals zu beneiden.
Zeit um? Eine ganz kurze noch?
28. An einem Tag im Mai einen auf dem Gepäckträger festgeklemmten Zettel zu finden. Eine halbe Stunde habe ich gewartet, jetzt bin ich gegangen. Und dann die Telefonnummer. Sich zu freuen über diese Botschaft eines Unbekannten, aus der im Kopf eine Geschichte wird. Und dann erst zu bemerken, dass das fremde Fahrrad am Baumschutzbügel mit am eigenen Schloss hängt. Danke.
Ja, wenn Sie an einem Buch oder an einem Buch mit einer Signatur interessiert sind, wenden Sie sich gerne an uns. Wir sind hier gleich noch, werden uns hier vorne noch aufhalten oder sonst an unserem Stand H104 sein. Und wer noch mehr hören möchte von Silke Stamm oder von Besser wird es nicht heute Abend im Café Ella, liest sie nochmal um 19.30 Uhr in der Hirzelstraße. Vielen Dank fürs Zuhören. Schönen Tag noch.
Ja, einen schönen Nachmittag, schönen Abend noch. Wie Sie vielleicht hören, komme ich aus Österreich und ich bewundere Sie, die Sie so Sitzfleisch haben. Ich würde jetzt gerne sagen, lehnen Sie sich zurück, aber das sind leider keine Lehnen. Ja, ich lese aus meinem neuen Buch Kamnik. Was es mit diesem Namen, mit diesem seltsamen Titel auf sich hat, es ist ein Personenname eines der Protagonisten, das kann ich leider nicht verraten, weil sonst wäre das ein Spoiler. Es ist eine Auswanderergeschichte, die in den 20er und 30er Jahren spielt. Es sind ja sehr viele Leute ausgewandert über den Hamburger Hafen zwischen 1850 und 1939, ungefähr 5 Millionen Europäer, ungefähr 3 Millionen Deutsche davon, sind über Hamburg und über Bremen ausgewandert, nicht nur nach Amerika, sondern auch nach Argentinien. Und in dem Roman geht es um 2 solcher Auswanderer und 2 Biografien. Wir begeben uns jetzt also nicht nach Kärnten, sondern nach Hamburg, gleich in die Ballenstadt. Sie wissen vielleicht die Hamburger HAPAG, die Hamburg-Amerika-Packetfahrt-Aktiengesellschaft, hat eine Auswandererstadt errichten lassen in Hamburg auf der Insel Weddel. Da gab es diese Ballenstadt, die 5.000 bis 6.000 Leute beherbergt.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.